Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Ranking und sind bei dem allerersten James-Bond-Film mit Pierce Brosnan angekommen. Oder wie Barry Sonnenfeld, der Regisseur, immer genannt, Pierce Brosnan. Wir finden eigentlich nicht, dass es ein Bronzeman ist, sondern ein Pierce Brosnan ist. Wir beide haben zumindest in dem als im Vorgespräch, als wir uns gefreut haben auf die Sendung, waren eigentlich uns ziemlich schnell darüber einig, dass wir Pierce Brosnan mögen. Wir wollen mal gucken, jetzt haben wir den Film ja gesehen, wie dieser Film gealtert ist. Er ist ja auch schon bald fast 30 Jahre alt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir fangen an mit der Rubrik Musik und dem Titelsong Golden Eye von Tina Turner. Ja, dieses Lied ist immer so ein blödes Wort zu sagen, Selbstläufer oder ein No-Brainer, aber es war eigentlich ein sehr gutes Timing, Tina Turner zu engagieren. Sie hatte ja auch in The Best, das Album davor und die Single auch schon 5 Jahre zurücklag, doch nochmal einen sehr großen Erfolg gehabt. Sie gilt als eine der großen Sängerin. Man hat schon gedacht, als Shirley Bassey damals gesungen hat, man hätte da eigentlich auch schon, auch wenn das vor ihrem Comeback war, Tina Turner auch schon fragen können, ob sie da nicht als Sängerin einsteigt. Das Besondere an dem Lied Golden Eye ist, dass es geschrieben wurde von Bono und The Edge. Man gar nicht unbedingt hört, dass es ein U2-Lied ist oder eins von Bono und The Edge. Es gibt ja die sogenannten Guide Vocals, die halt ein Sänger oder ein Komponist für die Sängerin, die das letzten Endes dann auf Band einsingen wird, dann vorspielt. Die kann man auf YouTube hören von Golden Eye. Da versucht Bono ein bisschen zu klingen wie Tina Turner, um ihr vorzumachen, wie sie singt. Das war auch eine interessante Ära für U2 generell, das Jahr 95. Sie hatten ja 91 Achtenbaby gemacht, dann Zooropa, die sehr umfassende Tour. Und dann waren sie so ein bisschen, ich will nicht sagen am Schwimmen, aber da haben die so ein bisschen nach einem Ziel gesucht. Das Pop-Album würde erst 97 erscheinen. Und haben dann 95 so ein paar Sachen gemacht, wie diese Passenger-Band mit Brian Eno. Adam Clayton und Larry Mullen haben das Mission Impossible-Theme neu aufgenommen. U2 haben diesen Batman 3 Song gemacht, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, also auch so ein Superhelden-Ding, wie James Bond eigentlich ist, und in dieser Fügung der Mitte-90er passt das doch alles recht gut zusammen.
Ja, wobei Tina Turner tatsächlich etwas zu spät war, ne? Es war lange nach ihrem Comeback und nach ihrem Heyday, muss man sagen. Also eine merkwürdige Wahl, ebenso wie U2, die Bono und The Edge, die aber spürbar eine Aufgabe suchten, die sie aber gut erfüllt haben, genauso wie Tina Turner. Man kann sagen, was an diesem Mid-90er-Jahre-Film überzeugend ist, das ist eigentlich diese Ausstattung. Ne? Inszeniert wurde der Film, glaube ich, von Martin Campbell, oder? Martin Campbells erste Arbeit hat John Glenn ersetzt. Man merkt hier manche Ambitionen. Also, Campbell hat später...
schon wieder, wir sind noch bei der Musik. Wir müssen ja die Kategorie bewerten.
Richtig. Gut, die Kategorie an sich, ein sehr ordentlicher Song, Turner, leicht erkennbar. Und zwar so leicht erkennbar, dass ich dachte beim Wiedersehen, den Song hat doch Gladys Knight gesungen. Mhm. Sofort belehrt wurde darüber, als ich die Löwenenstimme hörte, dass Tina Turner ihn gesungen hat. Und dann im Vorspann sah ich, ach ja, das waren ja Bono und The Edge. So, und... um jetzt nicht weiter vorauszugreifen, das wirkte auch schon etwas veraltet, aber es ist doch eine überzeugende Wahl. Ich würde sagen, doch 4 Sterne.
4 sogar, ja. Mhm. Ich würde dem Song eher nur 3 geben, weil ich finde, du hast ja Gladys Knight erwähnt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hätte mir irgendwie nur gewünscht, dass ein anderer Akzent gesetzt wird, anstatt auf eine Soul-Sängerin zurückzugreifen, nachdem man bei dem letzten deutschen Film ja schon bei Gladys Knight schon eine Soul-Sängerin genommen hat. Übrigens auch eine Sache, die mich bei dem ersten Bond mit Daniel Craig so begeistert hat, dass man halt Chris Cornell und so ein hartes Lied genommen hat, um gleich so ein Exempel zu setzen. Wir können noch mal kurz über den Soundtrack von Eric Serra reden. Der fast ein bisschen untergegangen ist, wahrscheinlich auch mit gutem Grund, weil hier dieses Problem, das damals Michael Kamen schon gemacht hat bei License to Kill, es gibt einfach keine prägnante Musik in diesem Film.
Ja, ist auch ein Nachteil, das ist, muss ich ja etwas vorgreifen, dass es fast keine kontemplativen Momente gibt. Ne? Also der Film eilt von Schauplatz zu Schauplatz und wirkt unglaublich lang und es ist musikalisch leider überhaupt nicht mit Leitmotiven oder auch nur mit atmosphärischer Musik verbunden, weshalb der Film auch wie ein Stückwerk wirkt, und zwar noch mehr als die gescholtenen, späten Roger Moore oder gar die Timothy Dalton-Filme.
Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie, nämlich Action-Szenen, Action. Wir erleben gleich zu Beginn des Films eine Szene, die vielfach noch diskutiert werden würde und die so in den Kanon der unglaubwürdigen Bond-Szenen eingegangen ist, auch wenn das überhaupt nichts Besonderes ist, dass es unglaubwürdige Szenen gibt, weil die halt zu Bond mit dazugehören. Im Grunde erleben wir hier einen Mission Impossible-Moment, der ein Jahr später durch Tom Cruise als Ethan Hunt erst etabliert werden würde, nämlich die total unmögliche Action-Szene. Ne? Jeder weiß, worum es geht. Ein Flugzeug stürzt Führer, also Pilot, los einen Abhang runter. James Bond stürzt sich mit dem Fallschirm hinterher, schafft es, dieses Flugzeug einzuholen, im Fall gleichzeitig...
Auch im freien Fall,
glaube ich. Im freien Fall. Gleichzeitig auch durch das Cockpit sich hineinzubewegen und sich den Kopf zu stoßen und dann sich ins Cockpit hineinzusetzen und die Maschine wieder nach oben zu reißen. Ich frage mich nur, ich bin ja kein Physiker oder kein Physikexperte, kann man schneller fallen als ein vielfaches, schwereres Flugzeug? Geht das überhaupt?
Ja, der Film spottet in manchem mindestens der Physik, den Gravitationsgesetzen und dergleichen. Das fände ich charmant, wie den sehr guten Beginn mit der riesigen Staumauer, die er hinunterspringt. Ne? Auch da im freien Fall, aber natürlich angeschnallt an das Seil und dann kommt diese, ich glaube, sibirische Atomwaffenfabrik oder da geht es um dieses Golden Eye, also Satelliten, glaube ich, ne, von dem es dann nur zwei gibt und der eine ist da und da dringt er dann mit Sean Bean, seinem alten Freund und Co-Agenten ein. Und dieser Auftakt ist zwar auch weit übertrieben, aber so ein Knalleffekt, weil Sean Bean, ich weiß gar nicht, ob man hier Spoiler setzen darf, das ist ein alter Film. Jedenfalls denkt man, wie Sean Bean, der im Vorspann als vierter Schauspieler genannt wird, ist sofort tot, ne? Und zwar umgebracht von dem als ungefähr siebter Schauspieler. Der deutsche Schauspieler, der Fassbinder.
Gottfried John.
Ja, Gottfried John, der hier einen exzellenten Bösewicht darstellt, der dann allerdings im Laufe des Films immer noch einmal ausgereizt wird und dann fast zur Witzfigur wird.
Ja. Es gibt noch eine weitere, wie ich finde, belämmerte Action-Szene. Vielleicht deute ich die technisch auch falsch. Es gibt da so ein Autorennen relativ früh am Anfang. Und das sieht so ein bisschen so für mich aus, als hätte man einfach die Kamerabewegung beschleunigt. Das sieht nicht aus, als würden da zwei schnelle Autos gegenseitig die Serpentinen lang jagen, sondern als hätte man irgendwie so ein 50 km/h Auto genommen und das dann einfach dann schneller gedreht, als wenn die nur 30 km/h oder so. Das hat so einen Benny Hill-Effekt.
Ja.
Das ist sozusagen auch für damaligen Maßstab eines Films 1995 im Grunde genommen nicht mehr vertretbar.
Ja, es war auch die Zeit, dass ich Autofirmen einkaufen konnten in die Produktion. Insofern mussten die Mobile, die nicht Aston Martin oder wie früher Porsche waren, mussten immer schön gezeigt werden. Ja, diese Autofahrten sind natürlich Zitate der schönen alten 60er-Jahre-Filme, aber es ist halt nie wieder so geworden, wie es war, obwohl Brosnan natürlich ein romantischer Darsteller ist, der auch genau dieses Dressman-Gesicht der 60er Jahre hat. Die Produzenten waren ja schon früher in den 80er Jahren auf ihn aufmerksam geworden, hatten ihn schon lange im Blick und er wäre eigentlich schon anstelle von Timothy Dalton verpflichtet worden. Ne?
Wie alt war Brosnan nochmal beim ersten Film? Anfang 40?
Ja, Anfang 40 oder erst Ende 30, würde ich vermuten, Ende 30. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber natürlich zu der Zeit, Remington Steele hat er jahrelang gemacht, weit unter seinen Möglichkeiten. Aber er hatte genau die Reife, die man dann in der Ferrero Rocher-Werbung später so an ihm schätzte. Ne? Eigentlich ist Ferrero Rocher das Innenbild des Pierce Brosnan einige Jahre später. Ne? Ich gebe dir die Kugel. Oder ich geb mir die Kugel.
War das Raphael oder Ferrero?
Ich glaube Ferrero Rocher.
Ja, aber wo auch so Leute mit Fallschirmen landen. Oder nee, nee, warte mal, die Raffaelos landen selber mit Fallschirm, oder?
Ja, so? Aber ich glaube, er steht für Rocher. Ich kann ihn mir auch als den derjenige, der für dieses Weiße, die Haselnuss im Weißen wirbt, nicht so gut vorstellen wie den, der für die goldenen Splitternüsse in Erscheinung
tritt. Das würde aber auch gehen mit der Kerze dran.
Ja, na, er kann für sehr, sehr vieles gut Werbung machen, auch für teure goldene Uhren und dergleichen.
Nicht zu vergessen, hat er die hohe Kunst der Diplomatie.
Ja.
Also den Action-Szenen...
Ja, aber wobei er sich auf die Diplomatie gar nicht so gut versteht. Es wird ihm hier mehrfach vorgeworfen von seinem alten Freund Sean Bean, wie auch von einer, von der Geliebten in diesem Film, dass er ruchlos ist, dass er ein Killer ist, dass ihn die Gespenster der Männer, die er getötet hat, verfolgen. Und es wird ihm hier auch erstmals von der eben von der geliebten Frau, sondern eigentlich ein romantischer Film, vorgeworfen, dass er sich dazu nicht verhält. Und er sagt auch selbst, würde er daran denken, könnte er eigentlich gar nicht leben. Er lässt den Gedanken nicht zu und auch keine Zweifel an seiner Arbeit.
Bean ja auch, ne? Er sagt zu ihm, du trinkst die Wodka-Martinis ja nur, um die Schreie der Männer zu ertünchen, die du selber getötet hast.
Das ist nicht eine gute Idee. Ja. Aber das ist natürlich sehr pathetisch. Die meisten haben auch gar nicht geschrien, aber es sind natürlich sehr viele, die getötet wurden.
Der Stromberg hat schon
geschrieben. Ja, aber bei den meisten ging es ja, einer wurde aufgeblasen und zerplatzte und ein anderer verschwand. Die meisten sind einfach Abhänge dann runtergefallen und manche endeten im Schlund eines Alligators oder so. Also bei den meisten war es natürlich schnell zu Ende. Aber immerhin, das ist eine neue Überlegung. Aber hier ausgerechnet und so emphatisch und vorwurfsvoll vorgetragen von einem anderen Agenten, Sean Bean, der ja mindestens genauso brutal war, der auch die Lizenz zum Töten hatte und der jetzt in eigener Sache weiter tötet. Und dabei wird immer zugesagt, für England, das ist der Wahlspruch von Sean Bean und Pierce Brosnan. Und der wird immer wieder gesagt, und zwar dann auch ins Zynische gewendet, als feststeht, dass Sean Bean erstens weitergelebt hat und dass er zweitens der eigentliche Schurke ist, mit dem Brosnan es hier zu tun hat. Also eine die korrumpierte Freundschaft ist hier Thema des Films, aber es ist eben doch sehr angestrengt, als man dann sieht, dass der Mann im Dunkeln Sean Bean ist und dass der eigentliche Feind Pierce Brosnan ist, wendet sich der Film zu einem Rache-Buddy-Movie.
Das ist leider auch ein Muster, das in dem Film nicht gut aufgeht, denn auch wenn es 1995 noch kein verbreitetes Internet gab, wurde man doch in allen Zeitschriften darüber informiert, wer als wer getötet wurde. Denn es ist doch klar, wenn man erfährt, der neue Bond heißt Pierce Brosnan, dann will man auch wissen, wer ist der neue Bösewicht. So. Und du hast in der Konstellation ja noch Famke Janssen, hast du da noch gehabt. Und jetzt fällt mir das Bond-Girl nicht ein. Müssen wir mal nach.
Französischer Name, glaube ich, oder? Einer nicht sehr französischen Frau.
Man wusste auch, von den Gottfried-John-Interviews, das ist ja mal so eine Ehrenwidmung. Ich bin jetzt Bond-Böse, ich wusste, okay, immer wieder ein Deutscher, aber nein, Nebenrollen Deutscher. Es war völlig klar, und so wurde Jean Bean ja auch verkauft, dass er der neue Villain einfach auch ist. Ne?
Ja.
Das konnte man einfach lesen. Also der ganze Überraschungsmoment ist hat dadurch natürlich nicht funktioniert.
Ja. Also die übliche Panzerfahrt durch die Stadt ist natürlich sehr mutwillig. Ich habe nicht nachgesehen, ob er tatsächlich an den Schauplätzen gedreht wurde. Wurde schon in St. Petersburg gedreht.
Genau, das war, glaube ich, der erste Film, der dort gedreht werden durfte. Was umso bemerkenswerter ist, als dass Russen, glaube ich, erstmals, soweit ich das weiß, direkte Gegner sind.
Ja.
Die spielen zwar immer irgendwo mit, aber sind, glaube ich, erstmals direkte Gegner.
Ja. Also der Film sieht am Anfang oder in den ersten 45 Minuten doch mit dem winterlichen St. Petersburg sehr aus wie Gorky Park von Michael Apted, über den wir einmal sehr ausführlich gesprochen haben, William Hurt. Und es gibt sogar die Figur des Amerikaners in Russland. Der ist dem Brian Dennehy aus Gorky Park nachempfunden. So, das ist der eine wesentliche Teil des Films. Aber diese Panzerfahrt, da hat man doch den Eindruck, dass der Panzer durch Pappmaché-Wände bricht und so. Mhm. Also das ist sehr... mutwillig, aber wie er eigentlich immer bei Bond forciert. Und Brosnan sitzt da doch vollkommen unsinnig in der unteren Luke, wo er den Panzer gar nicht steuern kann. Ja, ja.
Den steuert man von drin? Oder?
Ja, ja, man steuert drin. Und der in der Luke sitzt, ist vielleicht der Flakschütze, aber der steuert sicher nicht
den Panzer. Also der ist auf Sicht gefahren und hat unter
dem Sichtfeld dann gleich das Lenkrad. Er fährt rechts, ja, ja, genau. Er fährt rechts und das ist eben nicht so, da sitzt der Richtschütze, dann ich weiß es nicht genau, aber von dort aus wird der Panzer jedenfalls nicht gesteuert. Ne? Es sieht aber lustig aus, wenn der Kopf da rausschaut. Ich weiß, dass aber nicht der Lenker des Panzers sitzt.
Ne? Hattest du den Zweiten Weltkriegsfilm Fury gesehen mit Brad Pitt, wo der so ein Panzerkommandier spielt?
Nee.
Das sieht auch mal sehr kleidsam aus. Da gibt er immer die Kommandos, was zu tun ist, mit so einem Handfunkgerät aus der Luke.
Ja,
und war das so eine klassische Zweite Weltkriegs-Befehlskette, technisch?
Das könnte sein, das ist nicht unwahrscheinlich, nicht ganz unwahrscheinlich.
Ich habe das vorher noch nie gesehen. Naja, was willst du den Action-Szenen geben?
Drei.
Drei, okay. Gehen wir weiter zum Bösewicht Jean Dean und
Fabian. Und du, hast du die Zahl schon gesagt?
Ach so, nee, ja,
die Zensur?
Ja, 2,5.
Ja.
Ja. Also irgendwie sowas, ne? Bösewicht, also wir haben einmal Famke Janssen als so eine Art Barbara Carrera verschnitten, ne? Das war jedoch von was ich immer gerne. Bloß halt ein bisschen zu comicartig überspielt. Bei Barbara Carrera hat man ja noch gespürt, dass sie irgendwie wirklich auch unter, ich will nicht sagen, dass sie unter einer Bösartigkeit leidet, aber dass sie eine Getriebene ist, die nicht anders kann, als so zu sein, wie sie ist, während Famke Janssen doch sehr eindimensional rüberkommt, übrigens auch auf eine sehr, sehr bösartige Art und Weise stirbt. Also beim Bösewicht, ich habe das auch teilweise, ich will nicht sagen, dass ich es nicht verstanden habe, aber ich fand, wenn man nicht wirklich in Geschichte kund war, also es hat sich herausgestellt, dass Jean Bean so ein Kosake war, der irgendwie so
der Linzer Kosake. Ja,
der umgesiedelt wurde, oder vertrieben wurde, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, von den Russen, weil herauskam, dass sie mit den Achsenmächten im Zweiten Weltkrieg kollaboriert haben.
Ja.
So einer ist der in Wirklichkeit und er will sich an den Russen rächen. Und bei Gottfried John, als er am Ende, als es rauskommt und dann ihn anguckt, schon sagt, ist das wirklich wahr?
Mhm.
Bist du wirklich ein Kosake? Bist du wirklich ein Gegner?
Mhm.
Das spielt Gottfried John extrem gut. Diese Täuschung im Gesicht, die hat man eigentlich nur, wenn man von der Partnerin enttäuscht ist. Also eine Liebesenttäuschung.
Naja,
und das ist so eine Enttäuschung, dieses Verrätergefühl über dem Kosaken, also beziehungsweise dass das Kosakenverräter ist, das spielt er wirklich sehr gut.
Ja. Gottfried John ist ja selbst auch Verräter, der wiederum die Russen verrät und in eigener Sache handelt und dann auch sehr dilettantisch sich da verteidigt gegen einen General, der ihn mit dem beim Generalstab schon im Verdacht hat, dass er das nicht so richtig im Griff hat mit dieser Atomstation, wo dann vor allem diese Informatiker sitzen, von denen die französische Schauspieler den Namen werden, du hast die parat.
So, ich guck mal jetzt.
Ja.
Isabella Scorupco.
Ah, also italienischer Name. Isabella Scorupco, die Geliebte von Bond wird, die ist da die zweite Informatikerin neben dem prototypischen Nerd mit der Rundbrille, die vorne auf der Nasenspitze sitzt, mit dem Wizard, der sich Scherze erlaubt und sich einhackt ich glaube bei der NASA oder beim FBI, bei den Amerikanern, da noch mit der grünen Schrift auf dem Computerbildschirm. Der ist eine etwas nervige Figur, die immer wieder auftaucht,
ja,
denn er überlebt
den... Ja, aber die war trotzdem sehr weise, diese Figur, weil dieser Keyboard Warrior, dieser Nerd, der hat viel mehr kann.
Und oder Slasher.
Das ist eine Figur, die später noch viel, der Hacker auch viel prominenter werden würde. Und er war 95 auch vor dem Netz und den ganzen Würmern und trojanischen Pferden, die da durch die Gegend gerobbelt sind, war das im Grunde eine sehr, sehr, ne? Wobei ich finde auch die Art und Weise, wie er am Ende so vereist wird, ne? Dieser vereiste Mann, der kriegt auch irgendwie so eine Dusche von...
Schreit Schiff. Auch nicht.
Schreit auch
nicht. Wird genau, nur eingefroren.
Ne? Ich bin unbesiegbar und wer dann irgendwie so einfällt, das ist auch eine sehr, sehr gruselig auch anzusehende Szene, wie also praktisch auch abgerechnet wird mit diesen Heckenschützen des Internets.
Ja.
Es war schon.
Ja, schon. Ich kann mich aber daran erinnern, dass zum Beispiel in dem Film No Way Out mit Kevin Costner 1988 eine solche Computerfigur, eine solche Computergestalt auch im Pentagon oder in der Landesverteidigung schon gezeigt wird. Ne? Da ist es aber übrigens, das ist etwas verschoben. Das ist noch nicht der Coole, sondern es ist der im Rollstuhl. Also vor dem Nerd, wie wir ihn heute kennen, mit der Rundbrille auf der Nasenspitze. Dieses Modell wurde ja auch schon wieder abgelöst, weil die Rundbrille nicht mehr da ist. Aber vorher war der im Rollstuhl, ne? Das Genie im Rollstuhl. Natürlich immer auch an Stephen Hawking, der ja gar nicht Informatik war, angelehnt.
Ja, wieso lässt eigentlich James Bond die 006 am Ende sterben? Wieso lässt er den los? Ich meine, sowas haben John Connery und Roger Moore ja auch schon gemacht, einfach den Todgeweihten nicht fallen lassen. Ja. Aber wieso zieht er ihn nicht hoch? Er wollte natürlich, dass er stirbt, weil das ein dramaturgisch guter Moment. Das hat mich dann doch gewundert, weil er eigentlich ihn ja auch hätte festnehmen können.
Ja, ich glaube, es brauchte hier die endgültige Abrechnung. Ne? Also es brauchte hier den Tod des einen, da der andere den Tod Brosnans wollte, zahlte es ihm heim. Er hatte auch zu viel auf dem Kerbholz, ne? Er hat sich schon zu viel erlaubt. Und er hat Brosnan ja auch verspottet und ihn attackiert und ihm moralische Verkommenheit vorgeworfen. Und das alles pariert Brosnan nicht so richtig überzeugend, weil es natürlich schon an den Kern seines Selbstverständnisses rührt. Also der ist hier so ein verwundeter Mann. Und ich finde, dass Brosnan das auch gut darstellt. Ne? Das Drehbuch kommt ihm immer wieder dazwischen. Übrigens, Richard Maybaum war hier erstmals nicht mehr am Werk. Und da weiß man dann Maybaum wieder zu schätzen, den wir natürlich auch oft kritisiert haben.
Ja, stimmt. Generell finde ich es gut bei Jean Bean, dass wir hier einen Schurken haben, der Bond körperlich gewachsen ist. Also die Schlägereien, also gerade oben in diesem Raum, über diesem Turm dort, am Ende, als es zum Showdown kommt. Ich finde Bond-Filme generell immer gut, wenn Bond es mit einem Gegenspieler zu tun bekommt, der eine ähnliche Statur hat wie er. Mhm. Also es gibt natürlich immer die unterschiedlichen. Ne? Also Stromberg und Goldfinger haben auch ihre Vorteile. Drax ist ja dann irgendwie doch irgendwie 2 Meter groß, auch wenn er aussieht wie 1,60. Also da sieht man dann irgendwie doch, dass dass es sich auszahlt, wenn man einen Gleichaltrigen nimmt, mit dem man sich irgendwie kloppen kann.
Ja. Ja, und hier kommt natürlich noch so die Janusköpfigkeit hinzu oder die Zwillingshaftigkeit der beiden, ne? Oder man, wie man so sagte, die ungleichen Brüder, die aber den Weg zusammengegangen sind und die einander vertrauen. Man hat aber dann doch am Anfang schon den Eindruck, nicht nur, weil Brosnan die Zeituhr knapper einstellt als angekündigt, sondern mit diesem pathetischen für England James kommt ein bisschen aufgesetzt vor. Ne? Also professionelle Agenten oder überhaupt Profis werden nicht solche Wahlsprüche und solche pathosgeladenen Reden schwingen. Ne?
Ja.
Also das hat da etwas sehr Altertümliches, was man eher im 19. Jahrhundert vermutet.
Mhm. Ich frage mich nur die ganze Zeit, oder ich habe das irgendwie verpasst, war es erzählerisch wirklich notwendig, dass Jean Bean so tut, als wäre er tot? Er hätte einfach auch untertauchen können. Er hätte von Anfang an seinen Plan spinnen können, den er sich einfach verabschiedet aus dem MI6 und einfach was anderes macht. Also, wieso musste er sein Ableben inszenieren?
Ja, das ist nicht recht glaubhaft, zumal es ja zusammenfällt mit der Zerstörung dieser Fabrik da, dieser geheimen Station. Das geht alles etwas durcheinander. Ne? Auch das Überleben von Skorupko. Was man zuerst auch nicht weiß, des Computer-Nerds, das wirkt natürlich auch etwas konstruiert, dass sie gerade unter dem Tisch lag, als die Station in die Luft flog und irgendwie 28 Leute getötet wurden. Und natürlich weiß der Generalstab dann, da war noch eine zweite Informatikerin, die nicht unter den Leichen gefunden wurde.
Das ist auch wie ein Organigramm genau im Kopf. Ich frage mich nur, je mehr wir über die Namen jetzt reden, Famke Janssen, Gottfried John, John, vor allem John Wien, ja. Das waren alles keine Stars. Ne? Hm. Man hätte davon ausgehen müssen, dass nach 6 Jahren Bonn-Pause und großem Comeback ja. versuchte, die größtmöglichen Namen auf allen Positionen zu
bekommen. Ja, also das war einigermaßen mutig, nur mit Brosnan zu kommen, der ja auch kein Star war, jedenfalls ja. kein richtiger Star.
Die Erwartungen waren ja. hoch, weil man wusste, ist für Timothy Dalton gekommen, obwohl man ihn vor Dalton ja. haben wollte. War zu Moore-Zeiten schon im Gespräch eigentlich?
Ja, ja, ich glaube auch zu Moore-Zeiten. Ja, in der Spätzeit von Moore hatten sie ihn schon im Blick. Ne? Als Moore überlegte, ob er 85 noch einmal antreten sollte, Da war man schon herangetreten an Brosnan. Zu der Zeit hatte er noch Vertrag bei Remington Steel. Ja. Ne? Also das war schon eine enorme Verzögerung. Und Brosnan hätte es ja auch gemacht, wäre er nicht so gebunden gewesen an Remington Steel. Andererseits fragt man sich natürlich, wie hoch denn die Konventionalstrafe gewesen wäre. Sicher 4 Millionen. Heute würde man sagen, man zahlt die 4 Millionen für Dalton.
Naja, eine der bekanntesten Fälle von...
Für Brosnan, Entschuldigung.
Ja. Eine der bekanntesten Fälle von Vertragsverpflichtungen war ja damals Tom Selleck, der Magnum nicht geben durfte, um Indiana Jones zu machen. Ich glaube, da wären noch nicht mal die Konventionalstrafen möglich gewesen. Mhm. Ich glaube, das war so so wasserdicht, dass es überhaupt keine Möglichkeit gegeben hätte, für ihn damit zu machen.
Ja, ist auch ein Glück für die Filmgeschichte, dass Selleck bei Magnum geblieben ist und dass Harrison Ford Indiana Jones...
Also, ich hätte mir Selleck vorstellen können. Ehrlich gesagt.
Wäre ein ganz anderer Indiana, das ausgerechnet du sagst, Indiana Jones hätte von einem anderen als Harrison Ford gespielt werden
können. Es gibt ja viele, die sagen, dass Chris Pratt Harrison Ford beerben könnte und ich bin auch der Auffassung, dass das in Ordnung wäre. Aber es ist trotzdem gut, dass es so gekommen ist. Also Ford ist als Indiana Jones besser als Han Solo. Wobei als Han Solo auch gut ist.
Aber wer wäre denn auf diesen Irrsinn gekommen? George Lucas ist ja eigentlich der Entdecker von Harrison Ford und Spielberg kann doch nicht gedacht haben, dass Selleck die bessere Besetzung ist.
Naja, doch, guck mal, ich meine, du hast eine sogenannte ikonische Rolle als Han Solo. Mhm. Das könnte total nach hinten losgehen, wenn du dann, wenn du versuchst, für die nächste Co-Produktion dann auch wieder diesen Star zu setzen, direkt gepackt, also gesandwiched zwischen die Star Wars-Filme. Also Indiana Jones 1, 2, 81 nach Empire und vor Return. Und dann hättest du wahrscheinlich eine Dreierkette von sehr großen Produktionen von einem Typen, der zwei sehr ikonische Rollen spielt. Also das war, glaube ich, schon ein Risiko. Und natürlich besteht die Pointe daran, dass die Ford nur genommen haben, weil er für seinen Freund George Lucas so ein Stand-in war, um das Drehbuch zu spiegeln, also beim Casting. Genauso wie er schon 1976 bei Star Wars, der eigentlich nur als Freundschaftsdienst für George Lucas die Drehbuchseiten gelesen hat. Die hatten ja eigentlich, wer war das? Und war das Kurt Russell? Die hatten verschiedene Schauspieler als Han Solo im Blick. Aber es ist ja trotzdem gut, dass es so gekommen ist. Ich gebe den Bösewichten in diesem Film eine 4.
Alle zusammengenommen. Ja, zusammengenommen. Also Famke Janssen, Gottfried John und Sean Bean. Mhm. Ich würde so sagen, Famke Janssen finde ich ausgesprochen erotisch und auch amüsant mit ihrer Nussknacker-Oberschenkelschere. Ist natürlich grell comichaft, aber trotzdem Janssen finde ich 4 und ich hätte sie gern noch in anderen Filmen, sie hat sich ja noch in vielen Filmen gespielt, aber hier sehr prominent. Ich weiß auch gar nicht, sie sieht nicht aus wie Famke Janssen, das fasziniert mich bei ihr. Sean Bean sieht aus wie Sean Bean, dem gebe ich eine ordentliche 3,5 und Gottfried John ist auch sehr gut, 4.
Finde ich gut. Das Lustige ist, wir bewerten den Film relativ gut, aber ich habe eigentlich vor, eine schlechte Bewertung zu geben. Ich weiß nicht,
wie jetzt kommen die noch schlechteren Bewertungen. jetzt kommen die schlechten Bewertungen.
Ja. Wobei, die nächste Kategorie Bond Girl, da möchte ich gerne ausnahmsweise Judi Dench als M mit dazu.
Ja, ja.
Also,
aber das werden dann schon wieder gute Bewertungen, es sei denn,
wir müssen irgendwann über sie sprechen und sie passt ja nicht irgendwie zur Bond-Entwicklung oder zu Schauplätzen. Also das ist im Grunde eine sehr moderne Idee gewesen, so wie man es heute hat, wie so ein Q quasi, M als Frau zu besitzen. Also das lag nicht in der Luft, eine Frau zu nehmen. Es war eine sehr revolutionäre Idee, das zu machen. Sie hat ja auch bis zu Skyfall die Linie gehalten, also bis zu Daniel Craig. So machen das Filme eigentlich heute. Man nimmt irgendwie, so wie man die Ghostbusters durch Frauen darstellt oder wie man Rollen, die vermeintlich nur für Weiße sein sollen, mit schwarzen Darstellern besetzt, hat man hier eine Frau genommen und das ist eine sehr gute Idee gewesen. Also sie war damals, ich weiß nicht, ob sie damals schon die Dame Judi Dench war, aber sie hatte noch lange diesen Shakespeare-Status in den Filmen, den sie danach eingenommen hat. Das kam, glaube ich, erst mit ihr Shakespeare in Love. Sie macht gute Sprüche. Sie sagt, wenn ich Ironie will, spreche ich mit meinen Kindern. Wham, bam, bam, ja, so auf Bond drauf. Und das sind einfach gute Sachen. Und natürlich dieser in Trailern viel zitierte Spruch, der so ein bisschen sehr plakativ wirkt, aber sie sagt ihn halt, na, sie sagt, Bond, Sie sind ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, ein Relikt des Kalten Krieges. Das hätte wahrscheinlich Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin ein bisschen besser gemacht, dieses Statement auf den Dinosaurier Bond zu stopfen. Dieser Satz fällt ja im Grunde genommen nur, damit wir uns abgrenzen können von dem, was Bond stattdessen darstellen soll und ab Brosnan auch stattdessen darstellen soll.
Ja, aber ob Brosnan tatsächlich dieses Bild bricht, das war vielleicht die Absicht bei dem ersten Film. Also als Brosnan dann weg war, wurde gesagt, ah, jetzt kommt endlich der neue Bond. Alles beginnt von neuem mit Craig. Ne? Wenige Jahre später eigentlich, als Craig dann den Fluten entstieg. Der Martin Campbell hat auch diesen Film, glaube ich, inszeniert, den ersten Craig. Und da hieß es, jetzt ist, kommt aber eine andere Gestalt. Ne? Immerhin, mit GoldenEye wurde es versucht, mit Jodie Dench wurde es versucht. Ich bin nicht glücklich über die Dialoge. Wir haben die Kategorie Drehbuch nicht. Ich glaube, dass so vieles an einem Drehbuch scheitert. Schwülstige Dialoge. Ich finde es ein bisschen aufgesetzt, dass er sagt, naja, also der frühere Chef hatte hier immer den Wodka bereit. Und sie sagt, nein, ich bevorzuge Scotch. Und dann holt sie die Flasche raus, trinkt er dann auch. Das soll natürlich zeigen, weil Wodka Martini wird hier nicht getrunken. Ne? Im Übrigen hat man vorher weder Connery noch Moore noch Dalton da Wodka Martinis trinken sehen, soweit ich mich erinnere. Man wird mich korrigieren, aber in der Regel waren das keine Trinkszenen mit dem alten M. Also mit den Dialogen bin ich nicht froh, sehr, sehr wohl mit Judi Dench. Ich wünschte, es wäre nicht so grell aufgetragen. Von heute aus gesehen sagt man, es war genau richtig. Genau diese Dialoge hört man heute überall, ne? Und irgendwann muss es gesagt werden. Ich finde nur, dass die Brosnan-Filme das nie eingelöst haben. Ne? Letztlich fiel er immer wieder in dieses Rollenklischee zurück und das ja natürlich auch genüsslich zelebriert wird und das möchte man ja haben. Und sei es um den Preis des Gebrochenen, dass er angegriffen wird, wie auch Craig im letzten Film, und dass gesagt wird, es ist ein Mann von gestern. Ne? Daraus kann man dann aber natürlich auch eine Figur machen, nämlich den Mann von gestern.
Ich möchte kurz auf nochmal ganz kurz auf das Zitat mit dem Relikt des Kalten Krieges und den frauenfeindlichen Dinosaurier zurückkommen. Das ist übrigens auch ein Beleg dafür, dass davon ausgegangen wird in dieser Bond-Serie, dass der James Bond, der Pierce Brosnan ist, der gleiche James Bond ist, der Roger Moore gewesen ist, als auch Sean Connery, als auch Lazenby, als auch Dalton. Also viele sagen jetzt mit dem Tode James Bonds in keine Zeit zu sterben, das ginge so in Ordnung, weil James Bond ist immer wieder ein neuer Mensch, der halt zufällig James Bond heißt. Aber die Sätze wie diese zeigen auch, dass davon nicht ausgegangen wird. Es ist zwar gegen jede Wahrscheinlichkeit einer Zeitachse, dass jemand ab dem Jahr 1962 bis zum Jahr 1995, in dem jetzt GoldenEye in die Kinos gekommen ist, immer wieder die gleiche Person verkörpert oder dass er halt irgendwie auf magische Weise nicht älter wird. Aber das wird auch hiermit behauptet. Und das ist sozusagen auch ein Beleg einfach dafür, dass davon ausgegangen wird, dass derjenige, der Dr. No getötet hat, derselbe ist, der Goldfinger getötet hat. Und der wiederum derselbe ist, der Kamal Khan und jetzt irgendwie ihn natürlich mit John Bean.
Ja, also auch hier ist gegen die Physik, gegen jede Wahrscheinlichkeit gesetzt. Man muss akzeptieren, dass ein Mann mit einem anderen Gesicht kommt, der zwar eine Geschichte hat, die aber doch sehr vage bleibt.
Ja. Also den Bond Girls, jetzt haben wir über die eigentlichen Bond Girls gar nicht gesprochen.
Die eigentlichen Bond Girls.
Ja. Isabella Scorupco, wie soll man sagen, eine Programmiererin, eine IT-Fachkraft. ich weiß nicht, was ich, also es ist irgendwie, ich habe den Film, das ist gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe, aber mir ist bei dieser Frau einfach nichts hängen geblieben.
Ja. Das ist eine sehr hübsche Frau, die hier ja eine Russin verkörpert und erkennbar keine Russin ist. Das ist natürlich oft so in Bond-Filmen. Aber hier scheint es doch eine sehr romantische Verbindung zu sein. Ne? Und es gibt sogar Kitsch-Szenen am Strand und sie bekniet bei Bond, endlich mit allem aufzuhören. Ne? Insofern ist das also eine sehr weiche Frauenfigur, weil sie ja auch immer keine Agentin ist, sondern sich dem der Informatik verschrieben hat. Ich finde sie auch durchaus nicht prägnant, finde sie aber nicht fehlbesetzt. Also allemal eine 3. Also, aber dass man sich an sie erinnern würde oder sagen würde, das ist doch die aus dem Bond-Film, die noch in so vielen anderen Filmen dann brillierte, das wird man natürlich nicht behaupten können.
Ja. Ich gebe ihr, also der Kategorie durch Judi Dench auch eine 3. Auch hier wieder die Verwunderung, warum man James Bond keine prominentere Partnerin, also Schauspielerin zur Seite gestellt hat. Aber gut, wer weiß, wie die Castings
waren. Ja, Prominenz wollten sie natürlich selten. Ne? Also die großen Schauspielerinnen an der Seite einer Bond-Figur kennt man eigentlich
nicht. Ja, das ist komisch, weil bei den Männern, bei den Antagonisten hast du es ja doch gehabt. Hast du auch Grace Jones gehabt. Christopher Walken. Ja. Also das ist eine Position, die des Gegenspielers, die durchaus prominenter als die des Bond Girls besetzt wird.
Ja, durchaus. Komisch. Durchaus. Also man wollte diese Rolle wohl auch nicht zu stark machen. Also die Rolle der Geliebten oder der Bond Girl ist ja der Blödsinn. Hier handelt es sich ja auch eindeutig nicht um ein Mädchen, sondern um eine erwachsene Frau, wie in den meisten Filmen. Ne? Und auch eine ja, selbstständige Frau, ne, die
die Jüngste bereit. War wahrscheinlich die Geologin, ne? Das war wahrscheinlich die Jüngste. Oder nur
die Naivste, obwohl sie vorgeblich eine verantwortungsvolle Arbeit hat und eine anspruchsvolle Arbeit als Geologin. Aber die Geologin wirkt merkwürdigerweise noch viel, viel mehr an den Haaren herbeigezogen als hier die russische Informatikerin in einem unterirdischen Betonbunker. Mir scheint diese unglaubwürdige Konstruktion hier, das hat schon so etwas Comichaftes eines Roland Emmerich-Films ungefähr, ja. Ne? dass man die Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht mehr erwartet. Und das steht aber eben vollkommen im Kontrast zu dieser rührenden Geschichte vom Linzer Kosaken, ne? Wo jemand lange nachgeschaut hat, bis er eine solche Konstruktion fand, die noch irgendwie mit Lenin zusammenhängt und mit den Wirren der Weltkriege und dergleichen. Ne? Also gegen Judi Dench ist natürlich nichts zu sagen, das allemal auch 4.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, die sehr kurz ist, weil wir sie auch schon in anderen Rubriken mit abgedeckt haben, das ist der Schauplatz. Eine Frage, wieso muss Bond eigentlich immer ins Casino gehen? Welche ja. Erotik steckt dahinter? Warum muss er immer sagen, Bond, James Bond, gut, das ist das Trademark, aber wieso findet das immer im Casino statt? Was ist das Casino?
Naja. Ah, na, erklär's mir mal. Das bietet am besten die Möglichkeit, sich so vorzustellen und das ist der eleganteste Ort, den man sich denken kann. Sogar noch besser als ein Hotel, ne? Also eine Bank könnte man auch nehmen, aber eine Bank ist kein öffentlicher Ort, es sei denn, es wäre der Schalterraum. Da wäre es dann merkwürdig, wenn jemand sich von hinten nähern würde und einer Frau über die Schulter sagen würde, Bond, James Bond oder vielmehr nach dem Kennenlernen dann. Das findet natürlich am schönsten und erotischsten an einem Spieltisch statt, ne? Wo ja meistens dann die Frau auch bereits sitzt und er nähert sich von außen oder sitzt ihr gegenüber. Und das ist eine traditionelle Form der Annäherung. Dass das hier zitiert wird, ist ja einigermaßen charmant, wenn es auch schon etwas abgeschmackt wird.
Ja, und man geht natürlich wahrscheinlich Risiken ein. Man setzt alles auf eine Karte.
Ja, das auch.
Oder nicht. Nein, ne? Das Spiel der Liebe, ein Machtspiel auch zwischen dem Schurken, wenn er damit
anfängt. Das Spiel, natürlich, ja. Natürlich.
Also den Schauplätzen in St. Petersburg haben wir jetzt ja auch schon gehabt. Den Staudamm und die Karibikinsel. Ist für mich alles in allem eine solide 3.
Ja, also die Karibikinsel, die dann auch noch kommt, wie in so vielen Bond-Filmen der 70er Jahre, das wirkt jedoch sehr bemüht. Sie hätten dann in der Kälte bleiben sollen und die Karibik wird hier sehr lang ausgeführt. Und da gibt es ja nun die besseren Filme, besseren Bond-Filme, die so ausgiebig in der Karibik spielen. Ne? Das wirkt hier auch sehr, sehr unglaubwürdig.
Ja, man sieht halt nur den Bacardi-Strand.
Ja, man sieht Bacardi und dann sieht man Explosionen und sehr gewollte Action. Und da kippt der Film ins sehr langwierige und man denkt, sie wollten unbedingt diesen Schauplatz einbauen und da spielt natürlich auch die Romantik und am Strand und es sieht so aus, als könnte er sich da zur Ruhe setzen und als könnte er mit der Geliebten da leben und dann wird das natürlich enttäuscht. Der Film wirkt insgesamt unglaublich überlang, wie ich das bei kaum einem Film, Bond-Film je erlebt.
Naja, Sorokko hat sich vielleicht gedacht, dass es eine gute Gelegenheit ist, ihm dieses Angebot zu unterbreiten, er könnte sich doch zurückziehen als Privatier, wenn das an einem Strand stattfindet. Vielleicht würde sie einfach auch die Kulisse ausnutzen.
Ja, ja.
Vorletzte Kategorie, Gadgets, die ist ein bisschen lustiger, weil das Jahr 1995 eins ist, das noch nicht ganz alt wirkt, aber halt auch noch nicht im Computerzeitalter angekommen ist. Wir haben ein Faxgerät im Auto, das sehen wir. Dieser Hacker, dieser Keyboard Warrior benutzt Windows 95, sagt so Sprüche wie, ich habe sie angezapft. Wir haben eine EMP, den elektromagnetischen Impulsbombe, ne, was auch eine Sache ist, was damit als Gefahr, später war es bei 24, der Serie im Kiefer Sutherland, da gab es auch die EMP, das wurde alles da so aufgebaut, aber was mich am meisten geärgert hat, war tatsächlich Q mit seinen Gadgets.
Ja.
Also was da passiert in seinem Labor, ne, da fliegt irgendwas ständig in die Luft, das geht über alle Schutzbestimmungen, die ein Arbeitsplatz haben sollte, hinaus, das ist nur noch eine Groteske und er hat seinen Laden einfach nicht mehr im Griff. In jeder Ecke explodiert irgendwas, das ist, das ist wirklich eine Satire geworden.
Ja klar, das ist nur noch Zitat und eigentlich nur Charade oder wie sagt man, Running Gag, ne? Nicht sehr lustig, obwohl Brosnan dann am Ende ein Baguette hochnimmt und sagt, was ist das hier, das ist mein Frühstück, sagt Q. Ne? Aber das sind so sehr bescheidene Witzeleien, wo man merkt, dass so Brosnan augenzwinkernd steht er in dieser Werkstatt, ne? Und das kann Brosnan ganz gut, also man sieht ihm an, dass er auch gar nicht da sein will. Ne? Der steht mit seinem schönen Anzug da und man muss mit ihm Zausel reden, dem eine etwas größere Rolle sogar noch hineingeschrieben wurde, weil es ja schon die späten Tage dieses verdienten Schauspielers waren. Ja, aber ich finde die Gadgets, das ist alles so bemüht und von dem Zeitpunkt an hätte man eigentlich darauf verzichten sollen oder eine andere Funktion für Q finden.
Man hält
ja
immer seine blöde Uhr ins Bild. Ja. Das ist auch Produktplacement.
Ja, ja,
ich weiß nicht, ob es eine Rolex ist oder sonst, man hält immer bei jeder Szene seine Uhr ins Bild. Das hat man zuletzt gehabt in der Vehemenz, glaube ich, bei Moonraker mit Roger Moore.
Ja. Ja, Product Placement, das war natürlich die große Zeit des Product Placement auch. Und dafür eignete sich das natürlich sehr. Aber das ist auch sehr schwach. Nicht deshalb wollen wir den Film so schwach bewerten, aber die Gadgets sind zwei. Und kommen wir schon zur Gesamtbewertung?
Eine, die wichtigste kommt noch. Die Bond-Entwicklung. Ja. Dies ist der Film, in dem James Bond noch immer eine Frau schlägt. Also das Frauenbild ist nicht besser geworden, obwohl wir im Jahr 1995 sind, wird auch Gewalt gegen Frauen gezeigt. Generell, wie er dann auch flirtet. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Liebespartner er hat. Das habe ich lustigerweise schon wieder verdrängt. Könnte man teilweise auch als sexuelle Belästigung bezeichnen, was er da macht.
Du meinst bei Famke Janssen?
Ich glaube, dass es bei Famke Janssen ist. Also er schmeißt sich, ich meine, so viele Frauen hat er da nicht im Film. Er schmeißt sich da schon wirklich sehr, sehr penetrant an eine der Frauen im ersten Filmdrittel heran. Egal, was mir bei Bond noch aufgefallen ist, ich finde, dass die Walter PPK, die Waffe ist zu klein für Pierce Brosnan. Der hält die schlecht. Der hält die irgendwie immer hoch und in so einem 90-Grad-Winkel angewinkelt. Das machen wahrscheinlich Sean Connery, Moore und Dalton auch. Nur sieht das bei Brosnan nicht gut aus. Die MG passt besser zu ihm.
Ja, er ist aber kein Pistolenmann. Man weiß nicht warum. Ne? Ich würde sagen, er ist ja eigentlich überhaupt kein militanter Mann. Der sieht mir nicht so aus, als wäre er überhaupt militant oder... Denn der übrigens auch nicht chauvinistisch. Also diese Szene, die zunächst als die erste Begegnung mit Famke Janssen, da kommt er, glaube ich, aus der Dusche und sie will ihn eigentlich überfallen und es geht dann unmittelbar, das meinst du vielleicht auch, es geht unmittelbar über in eine erotische, aggressive Auseinandersetzung. Ne? Also dann ein erotischer Akt als Gewaltakt und das wird hier sehr forciert. Ne? Und darin finde ich Brosnan auch nicht überzeugend.
Obwohl wir ihn beide so mögen. Ne? Jetzt haben wir irgendwie so komisch über ihn geredet. Ich bereue das auch wirklich, weil ich ihn total mag und ich finde, dass er eine Ausstrahlung hat, aber halt weniger in den Action-Szenen.
Ja. Nein, aber er hat ja vollkommen das Format einer Bond-Figur. Er ist eine ironische Bond-Figur. Er ist auch eine romantische Bond-Figur. Er ist vor allem eine sehr gut aussehende Bond-Figur. Ich weiß auch nicht, weshalb oft gesagt wird, ja, der wirkt so sehr wie ein Dressman oder der war allzu sehr Bond. So etwas gibt es nicht. Ich finde, Bond soll ein Dressman sein. Bond soll sehr gut aussehen. Das ist hier absolut erfüllt. Und all die eigentlich wenigen Jahre, in denen Brosnan Bond gespielt hat, fand ich ihn eine überzeugende Verkörperung bei nicht sehr guten Filmen.
Ja, also ich gebe Pierce Brosnan trotz allem eine 4.
Ja, Pierce Brosnan eine 4. Entwicklung ist hier aber doch sehr gering. Also es wird erstmals gezeigt, es ist eine Figur aus der Vergangenheit. Mittlerweile ist die Vergangenheit ja auch schon mehr als 30 Jahre. Ne? Also insofern hat er ja diese Vergangenheit. Und jetzt kann es gebrochen werden, kommt Judi Dench, werden die Drehbücher etwas anders geschrieben.
Aber mich würde der eher stören, dass Pierce Brosnan, er muss ja kein Verständnis dafür haben, dass Jean Bean ein Verräter geworden ist, aber er kann, glaube ich, nicht nachvollziehen, dass jemand, der sein Volk für ein betrogenes Volk hält, nie dafür kompensiert wurde, auch nicht von den, wie erst mit den Achsenmächten oder den Alliierten, dass er deshalb halt so gegenseitig überläuft und sich halt nicht nur oder nicht so gegenseitig überläuft, sondern nicht nur halt irgendwie die Russen angreift, sondern auch den Westen. Ne? Also das ist so, darüber diskutiert Bond auch gar nicht. Der sieht nur diesen Verrat, dass jemand, der sich als MI6-Agent aussieht, jemand über viele Jahre in Wirklichkeit ein Verräter ist. Ne? Aber er versucht gar nicht nachzuvollziehen, dass jemand sich irgendwie sich oder seine Leute für betrogen hat.
Ja, aber Sean Beans Motiv ist natürlich, diese große Nation, dieses Imperium hat sich vergangen an den Linzer Kosaken, hat es niemals eingestanden und hat niemals Reparationen gezahlt. Und er wirkt dann wie eine beleidigte Leberwurst verglichen mit Brosnan, der das Imperium verkörpert, ne, in der alten Gestalt.
Ja. Der große Auftritt auf dem Friedhof, glaube ich, ne, als die.
Ja, ja. Und da ist es Bean, der, Achtung, wie ein Erbsenzähler in Erscheinung tritt. Und Brosnan ist die elegante Figur, die das alte Empire verkörpert. Und das hat mir also so missfallen, dass Bean mit dieser triumphalen, anklägerischen Geste auftritt. Es ist immer so, wenn man gegen Staaten auftritt, hat man immer Recht. Ne? Und Bond verkörpert sozusagen den Etatismus, loyal ist zu Großbritannien und der hier ja unmöglich sagen kann, es tut mir so leid, im Namen von Großbritannien sage ich dir, du Linzer Kosacke, ja, du hattest recht und wir hatten Unrecht.
Aber woher hat denn Wien eigentlich seine Linzer Armee? Also, hatte der lauter Linzer Soldaten? Oder
angeblich gibt es noch den Nachkommen der Linzer Kosaken. Diese Konstruktion ist übrigens auch etwas tönern. Man wird das wahrscheinlich nachlesen können, aber das scheint ein sehr mutwilliges Arrangement zu sein. Ne? Wie immer, wenn so Partikularvölker ausgesucht werden, um eine große Rache zu üben.
Aber es klingt ja an sich, also es hat ja schon fast, finde ich, was so, ich will nicht sagen Hannibal-mäßig, oder wie heißt nochmal der bei den Mongolen war? Genghis Khan.
Ja, Genghis Khan.
Ja, das hat ja schon fast so Kosakenmäßig, ja, nur da keine Pferde.
Ja. Ja, die Kosaken sind ja ohnehin legendär als Reiterarmee und so, die Reiterkosaken, ne? Auch gefürchtet ja unter Deutschen, aber auch übrigens vorher schon in den Kriegen zum Beispiel gegen Polen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ne? Da traten die Kosaken auch in Erscheinung. Also das müsste man, es ist halt so, niemand wird das genau untersuchen, da wird dann, heißt es dann, ja, die Linzer Kosaken und Großbritannien und England hat ihnen Unrecht getan und haben das nie eingestanden, ne? Wie gesagt, jeder, der da Anklage erhebt, wird Recht haben oder man wird auf dessen Seite sein. Das ist hier natürlich das Einzige, was einen an Sean Bean bindet oder was Sean Bean verständlich macht, ne? Dass man sagt, ja, aber er hat doch auch ein Motiv. Aber dann, es hat etwas Parodistisches, weil man diese Geschichte nicht kennt. Wenn würde gesagt werden, es ist ein Japaner, der während des Zweiten Weltkriegs in den USA interniert war. Ja, man kennt solche Filme, ist ja, man auf Seiten der Japaner.
Man hätte natürlich, was aber arg inszeniert gewirkt hätte, eine Rückblende zeigen können, wie seine Eltern vertrieben
werden oder sowas. Aber Rückblenden,
Vater ermordet und
so, ne? Rückblenden gibt es nicht bei Bond, soweit ich weiß.
Das stimmt, das ist richtig, es gibt keinen. Es gibt bei Casino Royale, werden kurz in Schwarz-Weiß die Anfangsjahre Bonds gezeigt, die allerdings nicht wirklich eine Rückblende sind, sondern eher ein Prolog. Ne? Und die bei Bond ja sowieso nicht die Relevanz haben, wie jetzt bei dem Schurken, um die Motivation zu verstehen, warum er böse wurde. Ne? Okay, also ich glaube, wenn man alle Zahlen zusammenrechnet, die wir so erstellt haben, dann gehe ich jede Wette ein, dass die Quersumme davon wahrscheinlich höher ausfallen würde als die Gesamtbewertung. Aber die Langeweile in den schlechteren Kategorien überstrahlt dann noch, als dass ich diesem Film, dem Auftaktfilm Pierce Brosnans, nur eine 2,5 geben würde.
Ja, einverstanden, 2,5.
Okay. Unser nächster Bond-Film wird sein Tomorrow Never Dies.
Bis bald. Bis demnächst. Vielen Dank.